Lehrgemeinde. Was für ein provokativer Titel. Ich gebe zu, das ist er, aber aus gutem Grund. Nicht um zu provozieren, habe ich diesen Titel gewählt, das will ich überhaupt nicht. Aber ich möchte, dass wir uns Gedanken darüber machen, was es bedeutet, das Evangelium auf unsere westliche Kultur zu trimmen. Ich spreche heute über die Frauenordination aus bekanntem Anlass, nämlich die bevorstehende Beschlussfassung an der Generalkonferenz in San Antonio in Texas. In einer früheren Predigt habe ich mich bereits einmal zu diesem Thema geäußert. Diese Predigt kann im Internet mit diesem Link heruntergeladen werden. Also www.amazingrecordings und dann kommt MP3 wählen und dann STA runterscrollen und dann unter meinem Namen willst du Jesus sehen. Also dort in dieser Predigt habe ich mich schon mal darüber gesprochen. Ich werde deshalb heute nicht über die klassischen Argumente pro und contra Frauenordination sprechen. Dies kann man unter dem erwähnten Link hören oder auch das Manuskript lesen. Heute werde ich versuchen, diese Predigt ungefähr so zu strukturieren. Frauenordination, warum erst jetzt? Frauenordination, wessen Kind ist sie? Wo liegen die Ursprünge der Frauenordination verborgen? Frauenordination und was sie bewirkt in anderen Kirchen, in der Adventgemeinde weltweit, in der lokalen Gemeinde oder auf jeden einzelnen Gläubigen. In dieser Predigt werde ich die Frauenordination von einem anderen Gesichtswinkel betrachten als bisher. Hinter dem Wunsch, Frauen zum Predigt und Ältestenamt zu ordinieren, stehen zwei fundamentale Sichtweisen. Die eine ist die Annahme, dass der Mensch das Produkt von Trial and Error, also das Produkt von Korrektur des Zufalls durch dessen Tod, also das, was generell als Evolutionslehre verstanden wird. Die andere Sichtweise ist evolutionäre Hermeneutik, wie ich sie nenne, also die Betrachtung und Interpretation der Schrift als ein Produkt kultureller, evolutionärer Prozesse, bedingt durch ein nur dem Homo sapiens eigen gewordenem Bedürfnis nach Transzendenz. Beide Sichtweisen sind ohne die Grundlage der Evolutionstheorie nicht denkbar. Als Siebten-Tags-Adventisten glauben wir an die Schöpfung durch die dreieinige Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir glauben auch, dass Gott dies tat innerhalb von 6 24-Stunden-Tagen und wir glauben auch, dass Gott dies in Bruchteilen einer Sekunde hätte geschehen lassen können. So groß und mächtig ist er. Er tat es aber anders. Warum? Weil es ihm so gefiel? Ja, sicher. Denn Gott ist absolut souverän. Er kann tun und kann lassen, was er will. Aber handelt Gott einfach so ins Blaue und schuf den Blue Planet? Könnte es aber sein, dass Gott mit dieser Art Schöpfung einen besonderen Zweck verfolgte? Passt das nicht viel eher zum Charakter Gottes, der keine Willkür kennt und keine Unberechenbarkeiten? Salomo, der Sprücheschreiber, schreibt in Kapitel 16, Vers 4, alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht. Gott tut nichts zufällig. Alles hat seinen bestimmten Zweck. Könnte es also sein, dass die Entstehungsgeschichte, wie sie durch die Bibel geschildert wird, gerade für uns heute 2015 von eminenter Wichtigkeit ist? Sind in der Schöpfungsgeschichte nicht schon die Muster gelegt, die wir im Erlösungsplan wiedererkennen? Ich werde aus Zeitgründen nicht auf die Schöpfung eingehen, sondern eher versuchen zu verstehen, was Gott mit dieser besonderen Schöpfung, wie sie auf dieser Erde geschah, für die Zeit bis heute und bis zu seiner Wiederkunft uns zu verstehen geben möchte. Paulus schreibt in Epheser 1, 3 bis 5, dass Gott, der Vater, dass Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus uns auserwählt hatte, schon bevor, im Vers 4, bevor unser Universum und unsere Erde erschaffen worden waren. Wie ist das zu verstehen? Hat uns Gott auf kalvinistische Art und Weise prädestiniert? Oder ist es nicht eher so, dass Gott, weil er als Gott allwissend ist, schon damals vor Grundlegung der Welt wusste, dass im Universum und später auf dieser Erde gesündigt werden würde? Wenn das nicht so wäre, was würde dann die Aussage von Petrus im 1. Petrus 1, Vers 20 für einen Sinn machen, die sagt, er, nämlich Jesus, war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Oder Johannes 17, Vers 23, wo hier sagt Jesus zum Vater, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und gemäß Apostelgeschichte 15, Vers 18, und ich paraphrasiere jetzt, alle Dinge sind ihm bekannt von Ewigkeit her. Oder was bedeutet Micha 5, Vers 1, wenn es heißt, dass aus dir Bethlehem der Herrscher über Israel werden soll, dessen Ursprung von Anfang, von Ewigkeit her gewesen ist. Oder wenn David im Psalm 139, Vers 16 singt, deine Augen sahen mich, als ich noch unentwickelt war, also als es mich noch gar nicht gab. Und es waren alle Tage in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben noch keiner war. David sagt nichts anderes, als dass Gott schon vor Grundlegung des Universums alles genau wusste, was dermaleinst im Universum und auf der Erde geschehen sollte. Wie bereits erwähnt, macht Gott nichts ins Blaue hinaus. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht. Gott tut nichts zufällig. Alles hat seinen Sinn. Beispielsweise sprach Gott bei der Schöpfung, es werde Licht und es ward Licht. Er schied das Licht von der Finsternis, 1. Mose 1, 3 bis 4. Aber Achtung, Sonne und Mond wurden erst am vierten Tag geschaffen. Was war also der Zweck Gottes, am ersten Tag Licht von der Finsternis zu trennen? 2. Korinther 4, 6 gibt uns die Antwort. Denn der Gott, welcher aus der Finsternis Licht hervorleuchten ließ, der hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen zur Erleuchtung mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Paulus hatte den Zweck des ersten Tages verstanden, nämlich die im Universum irgendeinmal entstandene Finsternis vom göttlichen Licht zu scheiden. Wenn also Gott genau wusste, dass im Weltall und dann später auch auf dieser Erde gesündigt werden würde, weshalb schuf er dann das Weltall und diese Erde und weshalb sagte er, dass er später einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wollte? Weshalb, was ist überhaupt der Zweck der Erschaffung dieses Universums und dieser Erde, auf der wir leben, wenn Gott im Voraus schon wusste, dass hier der Supergau stattfinden würde? Als die Sadduzäer versuchten, Jesus bloßzustellen mit ihrer ausgeklügten Fangfrage, wessen Frau denn jene sein werde im Himmel, denn sie habe ja alle 7 Brüder zum Mann gehabt. Ihr kennt ja alle diese Geschichte. Antwortete ihnen Jesus lapidar, dass sie, die Sadduzäer, weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennen würden. Denn im Himmel würde man nicht verheiratet sein, noch sich heiraten lassen, sondern Engeln und Söhnen Gottes gleich. Lukas 20, 36. Ich weiß, viele unter uns haben Mühe mit dieser Aussage von Jesus. Die Verheirateten, weil sie sich nicht vorstellen können, im Himmel zu sein, ohne in der von Gott selbst gestifteten Institution der Ehe zu leben. Und die Ledigen, weil dermaleinst den von Gott für sie bestimmten Partner zu erhalten und zu heiraten. Und doch ist es seine Jesu Aussage, die neben Lukas sowohl Matthäus als auch Markus wiedergeben. Wenn also Gott wusste, dass diese Erde sündigen würde, liegt es nahe, dass er diese so gestalten würde, dass der Zweck ihrer Erschaffung und der späteren Neuerschaffung die endgültige Lösung des Sündenproblems sein würde. Jeremia 31, 22 sagt, dass der Herr etwas Neues geschaffen hat auf Erden. Dieses Neue ist unter anderem die Erschaffung von Mann und Frau in ihrer Geschlechtlichkeit mit dem Zweck, in der Ehe fruchtbar zu sein, die Erde zu füllen und sie sich untertan zu machen. Ein Typus. Gott führt schon bei der Schöpfung die Typologie als Ausdruck seines Willens ein. Also ein Typus zu sein auf das, was Jesus mit der Gemeinde zur Erlösung des Menschengeschlechts machen will. Denn Jesus hat ja den Sadduzäern klipp und klar erklärt, im Himmel gibt es das, die Ehe nicht. Daneben gibt es auch noch etwas anderes, ebenso überaus Wichtiges, nämlich den Sabbat. Der Sabbat wurde am Ende der Schöpfung auf dieser Erde gespendet, am Ende der Schöpfung und vor dem Sündenfall. Norman Gully schreibt in seinem Buch Christ is Coming, der Sabbat ist ein Beweis dafür, dass Gott wusste, dass diese Erde sündigen würde. Wir haben also zwei wichtige göttliche Institutionen, die vor dem Sündenfall geschaffen wurden, die den Zweck haben, Teil des Erlösungsplanes Gottes zu sein. Oder wie Paulus es ausdrückt, das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, zu offenbaren. Diese zwei Institutionen sind unmöglich in den Kontext der Evolution zu implementieren. Gott schuf Adam und Eva zu Eheleuten und Paulus sagt, dass dies ein großes Geheimnis sei und er dieses auf Christus und auf die Gemeinde deute. Auch dieses ist eine typologische Aussage. In Römer 5, Vers 14 sagt er, dass Adam ein Vorbild dessen sein sollte, der kommen sollte. Adam ist ein Typus für Christus und Eva ist ein Typus für die Gemeinde nach Jesaja 37, 22, Hosea, Hesekiel 6, Vers 8, Offenbarung 12, Vers 1 und 17, 4 bis 6. Wir erkennen, dass Gott auf dieser Erde schon ganz zu Beginn vor dem Sündenfall etwas tat, um seine Sorge um seine Kinder auszudrücken. Vor dem Sündenfall legte er den Anschauungsunterricht seinem Plan zur Erlösung der Menschen bereit. Wohlgemerkt, Gott schuf den Menschen nicht, damit er sündigt. Also Gott schuf den Menschen nicht, damit dass er sündigt. Das war nicht sein Ziel. Aber er wusste, dass der Mensch sündigen würde. Wie die innige Beziehung zwischen Adam und Eva zur Vermehrung und dem Füllen und Beherrschen der Erde schon vor dem Sündenfall führen sollte, so sollte nach dem Sündenfall die innige Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde fruchtbar sein und zu viel Frucht führen, welche die ganze Welt füllen und auch die ganze Welt beherrschen sollte. Und hier muss ich eine Klammer öffnen. Es geht hier nicht um die Dominion-Theologie, das ist eine echte Irrlehre von den Evangelikalen. Adam war zum Herrscher über diese Erde gemacht, also ein Typus dessen, der kommen sollte. Adam, Typus auf Jesus. Eva ist ein Typus auf diese Gemeinde. Eva oblag die Mehrung und Füllung der Welt, also ein Typus auf die Aufgabe der Gemeinden aller Zeiten, besonders unsere Gemeinde heute, den Siebten-Tags-Adventisten in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Durch die gesamte 6000 Jahre der Geschichte dieser Erde besteht das gleiche Muster unverändert, weil es Teil des Erlösungsplanes ist. Adam war zum Herrscher dieser Erde, als er zum König bestimmt worden. Er war das Haupt der ersten Familie und auch der Priester der ersten Gemeinde. Also seine Familie war die erste Gemeinde und da war der Adam der erste Priester. Nach Adam kamen die Patriarchen, die Oberhäupter und Priester der Familien. Das waren ja damals so große Familiensippen und der Älteste, das war dann der Patriarch. Dann kamen die 12 Stämme, geführt durch die 12 Stammesfürsten, alles Männer. Nach den Stammesfürsten bestimmte Gott im Sinai das Geschlecht Aarons. Dann kam der Aaron als Hohepriester. Er bestimmte auch 12 Fürsten und 70 Älteste, alles nur Männer. Später verlangte das Volk einen König. Dieser herrschte wie zuvor die Richter in weltlichen Angelegenheiten, während die geistlichen Angelegenheiten in den Händen der Nachkommen von Aaron war. Alle gesalbten Könige waren stets Männer. Das Geschlechtsregister von Adam an und die Amtssukzession des Hohenpriesters dauerte bis zu Jesus. Ebenfalls alles Männer. Sowohl Könige wie auch Hohepriester waren stets Männer. Nach der Verwerfung Israels gründete Jesus eine neue Gemeinde, die christliche Gemeinde der Endzeit. Zu diesem Zweck betete Jesus eine ganze Nacht zum Vater um Weisung, Lukas 6, 12 bis 13. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tages rief er seine Jünger zu sich und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Er wählte 12 Jünger. Zu jener Zeit waren viele Frauen unter seinen Jüngern, aber er wählte 12 Männer. Jesus, der Schöpfer, der Gesetzgeber, der Ursprung der Typologie, hielt sich an seine Regeln, wonach der Typus Adam bis zu ihm selbst und darüber hinaus bis zu seiner Wiederkunft erhalten bleiben solle. Paulus hat das verstanden und in 1. Timotheus 3, 2 bis 7 einen Katalog von Charaktereigenschaften und Ein- und Ausschlussgründen für Älteste dem Timotheus mitgeteilt. Auch erwähnt er in Epheser 5, 23 den Mann als das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Paulus wiederholt das Muster, das wir bereits aus der Schöpfung kennen, und wandte es auf die neutestamentliche Gemeinde an. Das Prinzip also ist, der Mann ist ein Typus auf Christus als das Haupt der Gemeinde, wie der Ehemann das Haupt der Frau ist, die ihrerseits ein Typus für die Gemeinde ist. Der Mann vertritt also Christus in der Ehegemeinschaft zwischen Mann und Frau, und das ist wichtig und warum werden wir später sehen. Das Prinzip beruht also auf dem Mann-Frau bzw. Jesus-Gemeinde. Vergessen wir nicht, wir sind in der Endphase des großen Kampfes zwischen Gott und Satan. Gemäß Offenbarung 12, Vers 12 ist Satan zu uns auf die Erde herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Satan hat bereits vor 2000 Jahren den Kampf verloren. Aber er will noch so viele Menschen wie möglich in den Ruin führen. Jeder Mensch, den er nicht verführen kann, dessen Sünden werden direkt dem Satan aufgeladen und für diese Sünden trifft ihn der volle schreckliche Zorn Gottes. Deshalb kämpft er so verbissen, um unsere Gemeinde zu zerstören. Jeder, der sich nicht durch Jesus erlösen lässt, trägt seine Strafe selbst. Und Satan geht leer aus. Unsere Gemeinde ist das letzte Bollwerk Gottes gegen die totale Übernahme der Menschheit und deren Vernichtung durch Satan. Alle Sünden der erlösten Nachfolger Jesu muss Satan selber tragen, wie auch der Bock Azazel alle Sünden des Volkes Israel aufgeladen bekam. Weil ihm das höchst zuwider ist, kämpft er mit Haken und Ösen, um seine Strafe möglichst gering zu halten. Satan ist nicht nur ein Lügner, ein Betrüger und Mörder, er ist auch ein Feigling und ist absolut skrupellos. Frauenordination bedeutet, dass schon bei der Schöpfung gespendete göttliche Prinzip oder Muster von Christus und Gemeinde als Ehebund zu durchbrechen. Sie entspricht einem genialen und von langer Hand vorbereiteten Schachzug in diesem großen Kampf zwischen Gott und Satan. Und jetzt kommt die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, warum erst jetzt? Gehen wir einmal zurück zu den Anfängen der Frauenordination, wann alles begann. Und diese liegt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die dunkle Zeit von 1260 Jahren der unumschränkten Herrschaft Satans durch das vierte Tier war durch die Gefangennahme von Pius VI. Durch General Berthier 1798 erst vor kurzer Zeit zu Ende gegangen. Satan hatte seine mächtige Basis verloren. Er kennt Offenbarung 12 und Offenbarung 13 bestens. Die Totenglocke für ihn hatte begonnen zu läuten. Laut 1. Timotheus 4, Vers 1 sagt der Geist ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Satan musste nun sein sehr altes, bewährtes Werkzeug wieder hervorklauben. Mit dem hatte er einen so riesigen Erfolg gehabt, mit dem wollte er verlorenen Boden wieder gut machen. Nicht nur das, mit dem wollte er sogar die ganze Christenheit, die bereits abgefallene, sowie die noch Treue so verändern, dass eine Umkehr unmöglich werden würde und niemand würde es merken. Und das ist ja das Geniale, niemand würde es merken. Und so ist es geschehen. Vergessen wir nicht 1. Mose 3, 5 und 6, wo die Schlange der Frau suggeriert, dass das Essen der Frucht sie weise und so klug wie Gott machen würde und sie keinesfalls sterben würde. Was war wirklich das Problem von Eva? War es der besondere Baum, dem sie sich nicht nähern sollte? Ungehorsam? Was war an dem Baum, dass er so die Lust weckte, die Augenlust, den Appetit? Was war an dem Baum, dass er so begehrenswert war? Die Begehrlichkeit? Das 10. Gebot? Du sollst nicht begehren? War es die besonders schöne Frucht, welche die Augen öffnete und so weise machte, wie Gott das Gute vom Bösen zu unterscheiden, also Anmaßung zu sein wie Gott? Bestimmt, das Essen der Frucht war die Markersünde, die beiden Adam und Eva aus dem Paradies vertrieb. Die Frucht ist jedoch lediglich eine Metapher dessen, was in Wirklichkeit sekundenschnell ablief. Die Überraschung ist ein Werkzeug Satans. Eva war vollständig überrascht, ja überrumpelt von der sprechenden Schlange, von ihrer Schönheit, ihrer Intelligenz, Klugheit und davon, dass sie ihr, die Schlange der Evas eigene Intelligenz und Klugheit und die Möglichkeit zu sein, wie Gott aufzeigte. Er sei ja eigentlich nur eifersüchtig darauf bedacht, über seine eigenen Vorteile zu wachen und dass sie ihm ewig zu dienen hätten. Neid wird geschürt und Missgunst. Das Essen der Frucht war dann die Besiegelung des Paktes zwischen Eva und Satan. Das Bestätigen, dass sie Gott nicht mehr traute, denn weder die Schlange war gestorben, noch sie würde sterben. Also werde sie nun gleich sein wie Gott. Es waren also zwei Flöhe, welche die Schlange der Eva hinters Ohr gesetzt hatte. Kein Tod und Ablehnung der Autorität Gottes, also Rebellion gegen die Androhung des Todes und Rebellion gegen die Autorität Gottes. Das gleiche Muster sehen wir im modernen Spiritismus des frühen 19. Jahrhunderts, der am Anfang der Frauenbewegung in den USA steht. Und Anne Broad schreibt in ihrem Buch, Spiritismus war eine neue religiöse Bewegung, dominiert durch Frauen. Zwei Sachen machte sie attraktiv. Die Rebellion gegen den Tod und die Rebellion gegen jegliche Form von Autorität. Und genau das ist die Sünde von Eva. Elizabeth Cady Stanton war die erste Präsidentin der Nationalen Gesellschaft für Frauenrechte. Sie war auch eine Spiritistin. Sie experimentierte mit dem Spiritismus. Sie war also eine engagierte Spiritistin. Sie hörte Geister klopfen. Sie war gegen die Bibel und gegen die Geistlichkeit. Sie war an den Seancen des berüchtigten McClintock Spirit Table dabei. An diesem Tisch wurde die First Women's Right Convention in Seneca Falls geschrieben. The Declaration of Rights and Sentiments signed in 1848. Und diesem Titel könnt ihr im Internet alles nachschauen. Also das war eigentlich im Prinzip das Manifest der Frauenbewegung von damals. Als die Mitglieder dieser Gruppe ihre Ideen vorbrachten, begann der Tisch, dieser McClintock Spirit Table, zu schwanken und zu klopfen, als Bestätigung der Ideen, die vorgebracht wurden durch die dämonischen Geister. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Deklaration der Frauenrechte, die damals geschrieben worden sind, direkt vom Satan kommen. Zeitgenossinnen von ihr waren Victoria C. Woodhull und ihre Schwester Tanny C. Claflin. Beide waren in der Öffentlichkeit bekannt als Medien. Beide hatten Visionen, Trancezuständen, konnten hellsehen. Ihrer Herkunft nach waren sie Zigeunerinnen, aber wegen ihrer Schönheit und hohen Intelligenz sowie ihrer Verschlagenheit waren sie die ersten weiblichen Börsenhändlerinnen an der Wall Street. Und vielleicht kann man das noch erwähnen, die Victoria C. Woodhull war auch die erste Frau, die antrat, die amerikanische Präsidentschaft zu erlangen. Cornelius Vanderbilt, er war der Eisenbahnmagnat jener Zeit in den Vereinigten Staaten und der reichste Bürger von New York. Und dieser wurde von Tanny C. Claflin verführt. Und so wurden beide Schwestern in kurzer Zeit sehr reich. Victoria C. Woodhull war auch Präsidentin der Nationalen Gesellschaft für Spiritismus. Während Stanton die Ehe nicht ablehnte, sondern nur eheliche Gleichbehandlung auf allen Ebenen forderte und die Abschaffung der jetzigen Form, der damaligen Form, die den Mann zum Herrn und die Frau zur Sklavin mache, wie sie meinte, propagierten Woodhull und ihre Schwester Claflin die totale Abschaffung der Ehe. Victoria C. Woodhull verkündigte in aller Öffentlichkeit lautstark, ich zitiere, und das könnt ihr da mitlesen. Sie sagen, ich würde die Familien zerstören wollen, dazu sage ich von ganzem Herzen Amen. Perfekte Sexualität sollte beständig von Leben erfüllt sein. Das ist für mich, liebe Brüder und Schwestern, die erhabene Sendung des Spiritismus. Sie muss verwirklicht werden mit Hilfe der sexuellen Emanzipation der Frau, die ihre Selbstbestimmung und Daseinsberechtigung als Individuum zurückerobert. Die erhabene Sendung des Spiritismus ist die Zerstörung der Ehe. Wir haben hier also, wie schon erwähnt, eine intensive Verknüpfung zwischen Spiritismus und dem aus ihr geborenen Feminismus. Das Verhältnis von Ellen G. White zur Frauenbewegung in den Vereinigten Staaten wird durch folgendes Zitat erhellt. Jene, die sich berufen fühlen, der Bewegung, welche die Frauenrechte und die sogenannte Kleiderreform befürwortet, beizutreten, können gerade so gut alle ihre Verbindungen zur dreifachen Engelsbotschaft abbrechen. Der Geist, der in einem ist, kann nicht in Harmonie zum anderen sein. Die Schrift ist eindeutig, was die Beziehung und Recht von Mann und Frau betrifft. Ellen G. White hatte auch eine Kleiderreform, die sie befürwortete. Der Unterschied zwischen Elizabeth C. Stanton war, dass die Elizabeth C. Stanton eine Kleiderreform auf Basis der männlichen Bekleidung anstrebte. Also die Frauen und die Männer sollten gleich gekleidet sein, der Geschlechtsunterschied in der Bekleidung sollte verschwinden. Währenddem die Ellen G. White eine Kleiderreform aus hygienischen Gründen befürwortete. Im Buch von Margaret Adler, Drawing Down the Moon, sagt Morgan McFarland, eine Spiritistin und Feministin und Hexe, ein Wiederaufleben der Frauen ist im Kommen, eine Rückkehr zur Göttin, und sie selbst nennt sich die High Princess of Enchanted Circle. Als deren Töchter wir uns verstehen, und das ist der Wicca-Kult. Ich weiß nicht, ob jemand schon das gehört hat von diesem Wicca-Kult, der ist heute sehr, sehr en vogue, oder? Aber damals schon vor eben 150 Jahren war das schon so. Nein, Entschuldigung, ich gehe jetzt noch mal zurück. Das ist ja eine moderne Autorin. Also ein Wiederaufleben der Frauen ist im Kommen, eine Rückkehr zur Göttin, als deren Töchter wir uns verstehen, um zur ursprünglichen Gleichberechtigung, zur Selbstbestimmung und individueller weiblicher Stärke zurückzuführen. Das Heidentum ist dafür ein sehr praktisches Werkzeug, denn seine Spiritualität richtet sich gegen Establishment. Feministen und Heiden schöpfen aus derselben Quelle und haben, ohne es zu merken, das gleiche Ziel vor Augen. Nun ist es soweit, dass beide sich zu vernetzen beginnen. Diese Vernetzung hat längst Einzug in die Theologie gefunden. Mary Daly in ihrem Buch Church and the Second Sex sagt, und ich paraphrasiere hier, dass die biblischen Autoren alles Männer ihrer Zeit waren und niemals frei von Vorurteilen ihrer Kultur sein konnten. Deshalb hätten die heutigen Kirchenfrauen genauso das Recht, die gängige Theologie zu bestimmen, wie das Paulus in der Schrift tat, als Propheten zu handeln und die Kirche in eine neue Richtung zu führen. Liebe Geschwister, das ist Anmaßung. Das ist absolute Anmaßung. Wohl verändert der Spiritismus jetzt seine Form, schreibt die Ellen G. White, verbirgt einige seiner werflichen Züge und hängt sich ein christliches Mäntelchen um. Und hier noch ein anderes Beispiel einer zeitgenössischen Frauentheologin, und ich zitiere: Frauen von heute schreiben nicht nur biblische Geschichten über Frauen neu, sondern reformulieren patriarchale Gebete, geben also den patriarchalen Gebeten neue Formen und schaffen neue feministische Rituale zur Feier unserer Vorfahrinnen. In immer neuen Bildern und Symbolen versuchen wir, den Gott der Bibel und die Bedeutung Jesu neu zu benennen, also mit neuen Namen und neuen Bedeutungen zu versehen. Wir entwickeln nicht nur neue Geschichten über Priska, gemeint ist die Priscilla, die Missionarin, oder Junia, die Apostelin, da wird irgendein Name zur Apostelin gemacht im Neuen Testament, das ist Wunschdenken. Und wir singen Wechselgebete des Lobes zu unseren Urschwestern und beten Wehklagen der Trauer wegen den verlorenen Geschichten unserer Urmütter. Die Bibel wird nicht nur neu geschrieben, entsprechend den feministischen Vorstellungen, auch Gott und Jesus erhalten neue Namen und neue Funktionen. Und ihre Gebete sind an die Verstorbenen gerichtet, den Frauen der Urzeit. Und das ist blanker Spiritismus in Reinkultur. Im großen Kampf ist folgende treffende Passage zu finden. Angenehme, bezaubernde Fabeln nehmen die Sinne gefangen und veranlassen die Menschen, die Heilige Schrift als Grundlage ihres Glaubens zu verwerfen. Christus wird ebenso verleugnet wie ehemals, aber Satan hat die Augen der Menschen so geblendet, dass sie die Täuschung nicht wahrnehmen. Und hört vielleicht noch dieses Zitat aus frühen Schriften. Der Vater der Lüge verblendet und verführt die Welt, indem er seine Engel sendet, sie anstelle der Apostel reden und es so erscheinen lässt, als ob sie dem, was sie auf Erden durch Eingebung des Heiligen Geistes geschrieben, widersprechen. Diese lügenhaften Engel lassen die Apostel ihre eigenen Lehren verwerfen und sie für gefälscht erklären. Ist das nicht das, was diese Theologin eben gerade geschrieben hat? Sind sich diese Theologinnen überhaupt bewusst, was sie anrichten und aus wessen Weisheitskiste dass sie schöpfen? Wir sind gewarnt. Hier allein, schreibt Ellen G. White, gemeint ist in der Bibel, ist eine Geschichte des Menschengeschlechts aufgezeichnet, die nicht durch Menschenstolz und Menschenvorurteil gefärbt ist. Feministische Theologie ist geprägt von Menschenstolz bis zum Gehtnichtmehr und sprüht nur so von Vorurteilen. So viel zur Beziehung Frauenordination und Feminismus bzw. Spiritismus. Die Beziehung der Frauenordination zur Frauenbefreiungsbewegung bzw. zum Feminismus und Spiritismus ist euphemistisch, also gelinde ausgedrückt, beunruhigend. Schon allein dieses weist darauf hin, dass Frauenordination ein absolutes No-Go ist. Denn Feminismus ist gegen die Autorität Gottes gerichtet, ist gegen das Wort Gottes gerichtet, gegen seine Beauftragten, den Mann in der Familie und den Mann in der Gemeinde gerichtet. Das ist genau die Sünde, die Eva beging, damals im Paradies, und nichts hat sich geändert. Noch ein anderes Zitat aus Großer Kampf, 596, Seite 596, Absatz 1. Ehe wir irgendeine Lehre oder Vorschrift annehmen, sollten wir ein deutliches So spricht der Herr als Beweis dafür verlangen. Gehen wir noch einmal zurück zu dem, was Paulus gesagt hat über die Ehebeziehung zwischen Mann und Frau, nämlich, dass dies ein großes Geheimnis sei. Und er dieses auf Christus und auf die Gemeinde deutet. In Römer 5, Vers 14 sagt er, dass Adam ein Vorbild, in Griechisch heißt das ein Typos, dessen sei, der kommen solle. Adam ist also ein Typus auf Christus, währenddem Eva ein Typus für die Gemeinde ist. Nach Epheser 5, 32. Nun die Frage, und gebt euch die Lösung zum provokativen Titel gleich jetzt. Also ihr könnt selber die Lösung herausfinden. Wie ist denn nun, wenn die Gemeinde, also die Frau, die eine eheliche Beziehung zu Jesus hat, gemäß Hesekiel 16, Vers 8, vertreten durch einen bevollmächtigten Mann, entscheidet sich vom Mann, dem Typus für Jesus, zu trennen, und statt ihm eine Frau zu nehmen, sodass die Ehebeziehung neu lautet, Frau mit Gemeinde, also Frau zu Frau. Wie heißt so eine Beziehung heute? Und wo ist Jesus jetzt? Der Antitypus auf Adam, der rechtmäßige Ehemann. Wo ist Jesus jetzt in dieser Beziehung? Jesus ist out. Und die Gemeinde ist eine homosexuelle Beziehung eingegangen und ist ergo nicht mehr die Gemeinde Gottes. Sie ist gefallen, sie ist zur Hure geworden. Hosea, Hesekiel 16, Offenbarung. Weil sie Jesus ausgeschlossen hat. Wie nennt die Bibel in 3. Mose 20, Vers 13 dies? In 3. Mose 20, Vers 13 nennt die Bibel dies ein Gräuel und bestimmt, dass beide Teile unbedingt getötet werden sollen. Liebe Geschwister, da geht es nicht um Peanuts. Es sind keine Peanuts. Da geht es nicht um Kleinigkeiten, um Nebensächlichkeiten. Da geht es nicht um Kultur. Da geht es um das ewige Leben. Und das müssen wir uns bewusst sein. Durch die Frau versucht Satan jetzt, Jesus Christus aus der Gemeinde zu drängen, von seinem Thron zu stoßen. Und überall dort, wo eine Frau geistliche Leitungsfunktionen übernimmt, gelingt ihm das auch. Das müssen wir wissen. Wer meint, die Annahme der Frauenordination durch die Generalkonferenz sei das Ende der Diskussion, ist völlig naiv. Frauenordination ist nur ein Schritt zur angeblich vollen Gleichheit im Gegensatz zur Ebenbürtigkeit in der Gemeinde. Das Ziel in Wirklichkeit ist nicht die Frauenordination. Es geht letztendlich um die Hermeneutik, um die Auslesung der Bibel, um die Auslegung der Bibel, wie wir schon eingangs und eben in den Zitaten moderner Theologinnen gesehen haben. Das Ziel ist ein neues, ein anderes Evangelium mit einem anderen Christus, von dem Paulus sagt, der solches verkündige, der sei verflucht, in Galater 1, Vers 8. Dazu hat die Andrews-Universität, die eine militante Advokatin der Frauenordination ist, eine spezielle hermeneutische Methode entwickelt, die Principle-Based Historical Cultural Exegesis, mit der man alle Kulturtrends, sogar die Verschiebung des Sabbats auf den Sonntag, biblisch begründen könne. Allerdings das Fundamentale, so spricht der Herr, bleibt auf der Strecke, fehlt. Zusammenfassend ist aus dem Gesagten deutlich geworden, dass hinter der Frauenordination Kräfte stehen, die ihr Selbstverständnis aus dem Zeitgeist von damals bis heute, also aus dem Feminismus holen, der seinerseits seinen Ursprung im Spiritismus hat. Die Bibel und auch der Geist der Weissagung liefern keine Argumente für die Frauenordination. Kultur ersetzt das Wort. Und nun, was bewirkt die Frauenordination in anderen Kirchen? Eine ganze Reihe christlich nennender Kirchen haben bereits Erfahrung mit der Frauenordination. Alle Kirchen, welche die Frauenordination eingeführt haben, glauben an die Evolution, haben kein Problem mit Abtreibungen und haben kein Problem mit Homosexualität. Begonnen hat das jeweils mit der Verwerfung des Schöpfungsberichtes und bezeichnet als Schöpfungsmythos zugunsten der Evolution. Dann kam die Frauenordination als nächster Schritt und schlussendlich kam die Ordination von Homosexuellen, Geistlichen. Lutheraner, Methodisten, Anglikaner, Presbyterianer und andere erlebten dadurch schwere innere Spaltungen und Mitgliederverlust. Statt der vielgerühmten Einheit entstanden Spaltungen. Nun, was wäre der Effekt auf unsere Gemeinde weltweit? Wenn die Frauenordination angenommen würde, dann würde das bedeuten, dass die Gemeinde Jesus schlimmer gefallen wäre als das Volk Israel von damals. Warum? Das alte Israel wollte einen König, um gleich zu sein wie alle Heidenvölker. 1. Samuel 8, Vers 20. Das wollen wir auch, gleich sein wie alle anderen. Aber Gott ließ das zu. Da die von Gott gesalbten Könige ebenfalls ein Typus auf Jesus sein konnten, weil Jesus Hohepriester und König in einer Person ist. Der Tribut, den das Volk Israel allerdings dafür bezahlt hat, der war immens bis heute. Wenn wir als Gemeinde die gleiche Sünde mittels Frauenordination machen, wird die Frau trotzdem nicht ein Typus auf Jesus sein. Unmöglich. Wir schöpfen dann aus dem Wein der Hurerei und der Zauberei nach Offenbarung 18, Vers 23 und werden selbst zu Dienern des Spiritismus, wie wir eben gesehen haben. Ob das jemand von uns will, selbst diejenigen, welche die Frauenordination vehement fordern, ob die das wollen. Wollen wir das wirklich? Sollte die Frauenordination aber abgelehnt werden, werden die Leitungen von verschiedenen Vereinigungen, Verbänden, Unionen, sowie möglicherweise ganzer Divisionen, vorausgesetzt, ihre Leiter werden an dieser Generalkonferenz wiedergewählt, werden diese Leute gegen die Beschlüsse rebellieren und beginnen, ihr eigenes Ding zu machen. Ich glaube aber und bin davon überzeugt, dass das gewöhnliche Fußvolk zum größeren Teil ihren Führern nicht folgen wird. In beiden Fällen, ob angenommen oder abgelehnt, wird es zu einer schmerzhaften Sichtung in unserer Gemeinde kommen. Wenn der dritte Weg gewählt wird, nämlich dass jede Division selber bestimmen kann, welchen Weg sie gehen wolle, dann würde das zu einer Fragmentierung der Gemeinde führen und Satan hätte sein Ziel erreicht, unsere Gemeinde zu zerstören. Es gäbe keine weltweite Adventgemeinde mehr, einige Adventgemeinde mehr. Aber der Geist der Weissagung sagt, dann mag es so aussehen, als ginge es mit der Gemeinde Jesu zu Ende. Aber das wird nicht geschehen, sagt Ellen G. White. Während die Sünder wie die Spreu vom Weizen getrennt werden, übersteht die Gemeinde all die furchtbaren Prüfungen dieser Zeit. Bestehen werden freilich nur diejenigen, die durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses überwunden haben. Bestehen werden freilich nur diejenigen, die durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses überwunden haben. Also wir haben Interesse, uns an das Wort zu halten und nicht an die Kultur. Gott wird sein Volk aufwecken, auch ein Zitat von Ellen G. White. Wenn andere Methoden misslingen, werden sich Irrtümer unter ihm verbreiten, die es sichten wird, um den Weizen von der Spreu zu trennen. Was wäre der Effekt aber auf unsere lokale Gemeinde, zum Beispiel hier in Alta Villa? Vorausgesetzt, dass unsere Vereinigung im Ungehorsam verharrt und deine Gemeinde plötzlich eine Frau als Predigerin zugeteilt bekommt, dann gilt es fest zu bleiben, Überwinder zu sein, festgegründet nach Psalm 17, Vers 5. Die Aufgabe des Ausschusses wird es dann sein, beim Vereinigungsausschuss vorstellig zu werden und die Unmöglichkeit seines Vorhabens, nämlich deine Ortsgemeinde in die Sünde zu stürzen, deutlich zu machen. Die lokale Gemeinde muss dann einig sein in Absicht und Gebet. Und vergessen wir nicht, dass die Gemeinde der Augapfel Gottes ist. Und glauben wir an die Verheißung, dass diese Gemeinde nicht fallen wird. Wie sollte dann aber jeder Einzelne reagieren? Ellen G. White wiederholt, dass jeder Einzelne für sich selbst Verantwortung trägt. Jeder muss für sich selbst das Wort Gottes studieren und die Zeugnisse. Weil unsere Gemeinde Gottes letzte Gemeinde ist und Ellen G. White deutlich sagt, dass diese Gemeinde nicht fallen wird, auch wenn es so aussieht, als sei ihr Ende gekommen, besteht kein Anlass, diese Gemeinde zu verlassen. Die Gemeinde ist der Grundpfeiler der Wahrheit, das schreibt der Paulus in 1. Timotheus 3, Vers 14. Ein besonderer Schatz Gottes, wertvoll in seinen Augen und teuer seinem Herzen unendlicher Liebe. Ellen G. White schreibt auch, dass diese Gemeinde das Schiff ist, das uns sicher in den Hafen bringen wird. Sie schreibt auch, wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, außer dass wir den Weg, den der Herr uns geführt hat und seine in unserer vergangenen Geschichte liegenden Lehren vergessen. Persönlich glaube ich und bete auch täglich, dass der Heilige Geist die Delegierten überzeugen wird, auf der Grundlage des Wortes nach dem reformatorischen Prinzip sola scriptura zu entscheiden. Bleiben wir zuversichtlich und was auch immer geschehen möge, Christus ist unser Steuermann und bringt das Schiff sicher in den Hafen. Bleiben wir im Schiff, auch wenn der Sturm es noch so stark durchschüttelt, überspült und wir meinen, es würde im nächsten Moment sinken. Betet für die Delegierten, damit sie offen sind, sich durch den Heiligen Geist leiten zu lassen. Amen.